Hallo, willkommen zurück zu Viking Tantra, euer Podcast für authentischen Sex. Mein Name ist Sinan Huima, ich bin euer Showhost, bin meines Zeichens zertifizierter Tantra-Lehrer, praktizierender Tantra-Masseur, tantrischer Escort-Callboy und bin hier im Podcast für euch da, für die heiß klebrigen Momente des Lebens. Und ihr wisst ja, ich habe es mir auch irgendwo so zur Aufgabe gemacht, hier aufzuklären. Ja, ich möchte hier echte Aufklärungsarbeit leisten. Drum spreche ich hier unzensiert, ungeniert und meistens freischnauze, wie ich es mir denke, über all diese doch sehr pikanten Themen. Jetzt erreichte mich die Tage eine Nachricht. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es auf Instagram war oder per E-Mail oder Kontaktformular. Ich weiß nicht. Mich erreichte eine Nachricht, in der mich eine Hörerin fragte: Du Sinan, jetzt mal ganz ehrlich, wie erkläre ich eigentlich einem Kind offene Beziehungen oder andere alternative Beziehungsmodelle und wie gehe ich tatsächlich sexuelle Themen an, kindgerecht zu erklären? Denn wir leben poly, wir leben kinky, wir leben durchaus etwas härter kinky, aber das kann ich meinem Kind doch nicht einfach so auf den Tisch knallen. Wie erkläre ich einem Kind altersgerecht, kindgerecht solche Themen? Und ich war echt kurz gewillt zur Antwort, dachte mir, ja gut, ich gebe da ein paar Tipps und dachte mir, nee, Moment, lieber Sinan, du bist gerne mal so die Brechstange hier bei diesen Themen. Du fährst oft wie so ein deutscher Panzer einfach mal über Themen drüber und denkst dir, die Leute müssen das schon genauso nehmen können. Aber hier geht's jetzt um Kinder. Bei einem Kind kannst du nicht mit der Brechstange rein. Und ich dachte mir dann wirklich, zu der Dame habe ich gesagt, weißt du was, ich mache daraus ein Podcast-Thema, aber ich brauche einen Gast. Ich brauche da einen Gast, der mit Kindern kann. Ich brauche also jemand, der eine pädagogische Ausbildung hat und zumindest schon mal reingeschnuppert hat, auch in Sexualpädagogik, und der viel mit Kindern zu tun hat, der weiß, wie man generell mit Kindern zu sprechen hat oder umzugehen, erst recht dann, wenn es irgendwo zwickt oder wenn das Kind Fragen hat. Und so stöberte ich in meinem Freundeskreis bei der einen Person, streng genommen, ich habe wirklich nur ihn gefragt, weil ich mir dachte, dieses Thema vertraue ich meinem besten Freund an. Ich kenne diesen jungen Mann jetzt schon seit 24 Jahren kenne ich ihn. Damals in der Schule sind wir uns begegnet und im Gegensatz zu mir hat er den richtigen Weg, den akademischen Weg gewählt und ist heute, er soll sich selbst erzählen. Lieber Gergő, was bist du denn heute, das dich hierfür qualifiziert?
Ja, einen schönen guten Abend. Sinan, dankeschön für die Einladung. Ich bin der Gergő und ich habe Erziehungswissenschaften studiert, habe dann auch lange Zeit im Wohnbereich Kinder als Erzieher begleitet und aktuell arbeite ich im Krankenhaus auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie und arbeite dort als klinischer Heilpädagoge. Zu dem Thema eben Liebe und Sexualität bzw. Aufklärung kann oder möchte ich vielleicht aus dem Grund etwas dazu sagen, weil ich eben eine sexualpädagogische Weiterbildung auch gemacht habe, wo eben solcherlei Themen vorgekommen sind, eben wie man Kinder, Jugendliche, in welchem Alter man zu diesem Thema gut heranführen kann. Wir haben uns schon vorher ein bisschen unterhalten und da habe ich ja gesagt, dass mir zwei kleine Disclaimer vielleicht vorab wichtig sind. Nummer eins, also ich habe schon gesagt, ich habe Erziehungswissenschaften studiert und eben habe eine Weiterbildung in Sexualpädagogik, bin aber nicht ein Doktor, Professor, Universitätsmed für Sexualität. Das bedeutet, ich klinke mich gerne in dieses Thema ein, ich äußere mich gerne dazu eben aus meiner Expertise beziehungsweise eigene Meinung. Es kann aber auch sein, dass Fragen einfach auftauchen, wo ich mir selber vielleicht unsicher bin, aber vielleicht können wir es dann einfach gemeinsam herleiten, wie wir da am besten hinkommen, genau. Und ich habe auch natürlich absolut kein Problem damit, wenn wer eine andere Meinung zu diesem Thema hat. Und da komme ich eben schon zum zweiten Disclaimer. Eben, wir haben zwei Themen, wo ich sage, da bekommt man sich schon schnell in die Haare. Also es geht um Liebe und Sexualität, ein sehr persönliches
Keine Haare
Thema.
vorhanden.
Ein sehr persönliches Thema, wo jeder so seine eigene Werthaltung hat. Und es geht um Kindererziehung. Da, wo auch jeder eine eigene Geschichte mitbringt aus dem eigenen Elternhaus, wo jeder vielleicht selber schon Erfahrungen gemacht hat, weil er selber Kinder hat oder eben aus diesem Bereich ist. Und auch da natürlich gibt es viele Minenfelder. Und auch da nochmal die Erinnerung daran, dass es dass es keine ultimative Wahrheit gibt und ich auch nicht den Anspruch darauf erhebe.
Ja, das sage ich hier im Podcast auch immer wieder. Hinterfragt mich, stellt Fragen und nehmt nicht immer alles, was ich sage, als die ultimative Wahrheit an. Ich mag es ja, wenn ihr mich channelt und wenn ihr sagt, hey, nee, ich bin anderer Meinung. Wir hatten ja auch schon im Chat ganze Gefechte, wo ich von dem gesamten Chat quasi Konter bekommen habe. Vorneweg wie eine Walküre meiner eigenen Frau. Aber ja. Das kommt vor. Darf auch vorkommen. Der Chat ist heute auch geöffnet. Wir haben hier natürlich ein paar Frauen, die sich wieder beim Podcast-Clan eingefunden haben. Unter anderem die Dame, die die Ursprungsfrage gestellt hat. Das heißt, ich hoffe, sie nutzt den Chat auch, um weitere Fragen zu stellen. Aber lieber Gogo, ich nenne dich jetzt Gogo, denn
Bitteschön.
das ist dein Spitzname. So kenne ich dich jetzt seit 24 Jahren. Es fällt mir schwer, Gergel zu sagen.
Kein Problem.
Disclaimer hier an alle Hörer, Hörerinnen und Hörers. Wenn ich Gogo sage, meine ich respektvoll unseren Gergel. Gogo, du hast ich möchte jetzt kurz auf etwas, das du gerade noch im Nebensatz erwähnt hast. Du hast in einem Wohnheim gearbeitet mit Kindern, die, kann man sagen, schwer erziehbar waren oder die zumindest auffällig irgendwie waren. Die sind nicht ohne Grund bei euch gewesen.
Auffällig durchaus. Also quasi ich habe im Behindertenbereich gearbeitet. Das heißt, die Kinder waren vorwiegend entwicklungsverzögert, hatten aber auch Auffälligkeiten sicherlich auch im Verhalten und waren halt eben in dieser Wohneinrichtung untergebracht, entweder weil die Eltern mit den Kindern überfordert waren oder weil eben weil die KJK, also das damalige Jugendamt, eben den Eltern nahegelegt hat, dass sie eben die Kinder am besten in andere Hände geben.
Und in welcher Altersrange sprechen, also von welcher Altersrange sprechen wir da?
Also bei uns waren die Kinder damals ab 6 bis 17.
Okay, und jetzt bist du klinischer Heilpsychologe in einem
Nein,
Krankenhaus.
klinischer Heilpädagoge.
Heilpädagogische Verzeihung,
Genau.
klinischer Heilpädagoge in einem Krankenhaus. Und
Richtig.
wie ist die Altersrange da?
Also zunächst war es 6 bis 12. Mittlerweile sind wir ja auch so 6, 7 bis 17, 18.
Okay. Und was für Themen begegnen dir primär als Heilpädagoge?
Also in meinem Beruf hauptsächlich sind das Angststörungen, Verhaltensauffälligkeiten, also ganz viel ADHS, dann eben Schulverweigerung, Tickstörungen, Angststörungen, teilweise Depression. In diese Richtung eben sind die Kinder bei uns aufgenommen und ja, eben, während diesem Aufenthalt bekommen sie halt unterschiedliche Therapieformen aus allerlei Berufsgruppen, Ergotherapie, Psychologie, Physiotherapie und natürlich auch eine medizinische Diagnostik und dann möglicherweise, wenn das notwendig ist, auch eine medikamentöse Therapie.
Okay. Wäre es jetzt fair, und du darfst mich jetzt an dieser Stelle gern korrigieren, zu sagen, dass die die Breite an Themen, mit denen du dich rund um Pädagogik befasst, wirklich, wirklich umfassend ist. Denn ich kann hier jetzt kein klares Muster oder spezielles Thema erkennen. Da ist wirklich von bis. Da war jetzt wirklich alles dabei. Und wenn man sagt Verhaltensauffälligkeit, kann man ja auch nicht sagen, das ist ein Thema. Verhaltensauffälligkeit ist ja auch wieder eine riesen Range.
Also die meisten Kinder kommen eben mit der Diagnose Anpassungsstörung. Das ist ja eben eine sehr, sehr breite Diagnose oder eben ein bisschen übergeordnet. Und dann, wenn die Kinder dann bei uns sind, dann schauen wir eben in die Tiefe, wo drückt der Schuh, wo könnten eventuell Gründe für die Auffälligkeit oder für die Anpassungsstörung eben geben. Und die viele Kinder kommen aber auch schon vordiagnostiziert. Die haben vielleicht schon eine Entwicklungsdiagnostik irgendwo gemacht und da kommt dann vielleicht irgendwie schon eine genaue Diagnose dann mit. Und wir versuchen dann eben mit dieser Diagnose weiterzuarbeiten. Und wir versuchen also in einem interdisziplinären Team die Kinder über mehrere Wochen zu begleiten. Und auch uns systemisch eben auf die Ursachenforschung ranzugehen, denn meist gibt es ja ganz viele unterschiedliche Ursachen dafür, warum dann Kinder eben die Schule verweigern, nachts nicht einschlafen können oder eben sich irgendwann einmal nicht trauen, rauszugehen, sich schwer tun damit, Kontakte zu knüpfen, Beziehungen eben einzugehen mit anderen Menschen. Also wie du schon gesagt hast, es ist sehr vielfältig, sehr facettenreich und da kommen allerlei Themen schon zusammen. Und ich als Heilpädagoge habe halt eben den Part vorwiegend an Selbstwert zu arbeiten, an Selbstvertrauen zu arbeiten, Ressourcen zu suchen, also quasi mit dem Patienten oder mit der Patientin gemeinsam zu ergründen, welche Eigenschaften, positive Eigenschaften hat schon bereits dieser Mensch, auf die man aufbauen kann, wo man anknüpfen kann, die man dann eben schon quasi hernehmen kann, um eben das Problem anzugehen. Und es geht auch ganz viel in Richtung Emotionen. Das heißt, wir machen die Grundemotionen durch, mache auch Aufklärungsarbeit darüber, dass alle Emotionen gut und wichtig und richtig sind. Nur eben Probleme beginnen dort, wo diese Emotionen die Kontrolle übernehmen und uns im Alltag hinderlich werden und eben zu einem Leidensdruck führen.
Wow, also das nenne ich mal eine Aufgabe. Holy shit. Jetzt hast du da die Kids von 6 bis 18, 19. Jetzt kam es schon mal vor, dass da so ein Kind so mit 6, 7 Jahren kam und sagte, du, go, was ist eigentlich Ficken?
Tatsächlich kam das so in dieser Form nicht vor. Es ist dann eher das, dass die Kinder und Jugendlichen vielleicht im Alltag manchmal mit Schimpfwörter oder eben mit einem coolen Slang versuchen, irgendwie sich gegenseitig zu beeindrucken. Und es kann dann schon mal sein, dass ich dann eben in dieser Situation dazukomme und sage, naja, wissen Sie eigentlich, was das bedeutet oder wie diese Wörter irgendwie verwendet werden oder teilweise auch, dass diese Wörter verletzend sein können für andere oder triggern können und einfach in diesem Kontext im Krankenhaus dann eben keinen Platz haben sollten, beziehungsweise vielleicht eben unter einem anderen Ausdruck.
Und wärst jetzt in dieser Position jetzt mal Karten auf den Tisch, wir sind beide Väter. Wenn dein Kind auf dich zukommt und mal anfängt mit wirklich diesen neugierigen Fragen, dann fangen wir mal bei den
Meinst du?
Basics an. Gehen wir
Ja.
wirklich, ich möchte jetzt ein Thema nach dem anderen, aber ich möchte jetzt nicht alles in einen Topf und gleich, weil ich möchte ein bisschen speziell.
Ja.
Wir fangen mal bei den Basics an. Es gibt dieses tolle Buch über den menschlichen Körper. Verena hat das auch für Armin gekauft. Das finde ich ein mega süßes Aufklärungsbuch. Da werden die Sachen eigentlich recht klar benannt. Aber dieses Buch wurde natürlich im konservativen Amerika verteufelt, denn nie auch in der konservativen Politik hierzulande heißt es, dass dieses Buch unsere Kinder früh sexualisiert und schwul macht, ja, weil da ist ein Penis drin und auch eine Vulva drin und da heißt das auch Penis und dann in dem Buch kann auch der Thomas mit dem Jürgen knutschen oder irgendwie, ich kann es nicht 100%, aber das Buch ist sehr offen und sehr aufklärerisch und sehr direkt. Wie würdest du deinem Kind jetzt mal rein die Körperteile benennen und warum?
Okay, also wir wechseln jetzt, wie du schon gesagt hast, also nicht einem Kind
Persönliche
in meiner
eigene
Paarseligkeit,
Pädagogik.
sondern eben zu Hause. Also eben hier trotzdem nochmal ein sehr wichtiger Punkt, dass wir halt eben wechseln, weil ich natürlich beruflich mit den Kindern etwas anders reden muss, weil ich natürlich vorwiegend einen anderen Arbeitsauftrag habe. Also
Klar, du
eben, da
musst
habe ich
deine
nicht den.
professionelle Distanz bewahren.
Ja, aber
Aber
ich möchte nur sagen, wenn in der Arbeit quasi sexuelle Aufklärung eine Rolle spielt, dann würde ich vorher eben mit den Eltern sprechen, ob inwiefern sie, also an welchem Stand sie mit diesem Thema sind, ob sie da gerne eben Unterstützung wünschen, denn ich kann und darf nicht einfach, weil es mir in den Sinn kommt, Kinder in der Arbeit mit solchen Themen konfrontieren. Natürlich meine eigenen Kinder, und da wechseln wir jetzt eben da quasi
und
den
dieser Wechsel
Fokus.
ist auch wichtig, denn die Frage kam ja von einer Frau, die Mutter ist. Und wir wollen jetzt keinen professionellen Diskurs mit, wie geht ein professioneller Pädagoge im Auftrag der Eltern, die vielleicht gar nichts haben wollen, um, sondern wir wollen Eltern, die diesen Podcast hier hören, helfen
Okay.
zu kommunizieren.
Okay. Also, es ist einmal auf jeden Fall ganz toll, wenn man gleich zu Beginn, wenn die Kinder noch am Wickeltisch liegen, alle Körperteile so benennt, wie sie auch heißen. Also, das kann schon eine erste Form von sexueller Aufklärung sein oder Aufklärung über den eigenen Körper, dass sie eine Nase haben, dass sie zwei Ohren haben, dass sie kleine Finger haben und sie haben einen Penis oder sie haben eine Vulva, sie haben ein Popo oder eben auch ein Popoloch. Also das sind einfach Dinge, die zum Körper dazugehören. Also eben, es ist nicht da unten, es ist nicht das. Puh, also ich habe die ganzen Begrifflichkeiten selber nie verwendet, aber eben, es ist nicht der Zumpi und
Ich oute
nicht
mich,
der
Armin
Blumentopf.
sagt, bei Armin heißt das Schnipsi. Ich habe den Fehler.
Schnipsi, ja.
Ich
Also,
hab selbst den Fehler gemacht. Siehst du, ich selbst habe den Fehler gemacht.
ja.
Ich hab's von Anfang an Schnipsi genannt.
Also da könnten wir es auch noch einmal abstufen. Wichtig ist es einmal, dass es überhaupt, dass die Geschlechtsteile einen Namen haben. Schlimmer ist quasi, wenn man sagt, da unten, da zwischen den Beinen, das wäre eigentlich jetzt so aus der sexualpädagogischen Sicht eben das Schlimmste, unter Anführungszeichen, wieder unter Anführungszeichen, weil ich quasi dem Kind damit schon in ganz, ganz jungen Jahren beibringe, dass es irgendetwas gibt. Etwas Ominöses, darüber sprechen wir nicht. Wir wissen nicht, wozu es gut ist oder warum, aber es bekommt einfach irgendwie eine ganz komische Konnotation nebenbei. Und das macht einmal sehr viel aus, wenn es schon auf jeden Fall einen Namen hat. Wie hast du das nochmal gesagt? Der
Schnipsi.
Der Schnipsi. Dann können wir über den Schnipsi sprechen. Dann ist Schnipsi kein Tabuthema, sondern eben der Schnipsi kann wehtun, der Schnipsi kann rot sein, der Schnipsi, den braucht man eben, damit man Lulu geht. Es kann schön sein, mit dem Schnipsi zu spielen. Also eben,
Wir sind aktuell in dieser
wir
Phase.
können darüber sprechen, eben wie der Schnipsi ausschaut und dass der Papa hat auch einen Schnipsi. Und ja,
Ah.
da, also du merkst schon, eben wir können darüber sprechen, wenn es einen Namen hat. Und dann natürlich noch ein weiterer Schritt wäre es wirklich zu sagen, okay, das ist auch mein Finger und nicht mein Zeixi-Weixi. Und das ist meine Nase und nicht mein Riechi-Wichi. Und das sind meine Ohren und eben nicht mein Horchi-Worchi. Also eben damit vermitteln wir auch gleich einmal Selbstbewusstsein, das und eben auch eben ein körperliches Selbstbewusstsein, dass wir nichts zusätzlich verniedlichen müssen. Weil es gehört zu unserem Körper dazu. Ich habe einen Finger, ich habe eine Nase und ich habe auch einen Penis.
Und es hat ja verschiedenste Gründe, warum diese Kommunikation auch mittlerweile in der generellen Erziehung heißt es immer Dinge beim Namen nennen. Und ich nenne jetzt auch den Grund beim Namen. Man tut das ja auch aus Prävention. Aus
Genau.
Prävention, denn alles, was das Kind benennen kann, hier steht es auch nämlich im Chat, was kann es auch den Eltern mitteilen, quasi. Mir hat, ich male jetzt wirklich den Teufel an die Wand, mir hat der Nachbarsjunge an den Schnipsi gegriffen. Ja. Weil dann kann quasi das Kind sagen, hey, da war was. Und vor allem auch,
Genau.
was war.
Ja. Auch also in so einem Fall, wie du schon gesagt hast, erstens einmal, wir können darüber reden, weil Mama und Papa reden ja auch darüber, über den Penis oder über den Schnipsi. Und das heißt, ich kann mit meinen Eltern darüber reden. Das ist mal der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre natürlich in so einem Fall nicht gleich auszuflippen, zu sagen, oh Gott, und was ist da passiert? Sondern eben einmal einfach nachzufragen, ah, okay, warum hat er hingegriffen? Hast du das selber gewollt? Warst du damit einverstanden? Was habt ihr gerade gemacht, wie es eben zu dieser Situation gekommen ist? Denn es muss ja gerade in den jungen Jahren nicht gleich irgendeine Form von sexuellen Verhalten dahinter stecken, sondern viele von den Zuhörern und Zuhörerinnen kennen ja den Begriff Doktorspiele, eben wo Kinder auf spielerische Art und Weise den eigenen Körper erkunden und natürlich total neugierig sind, wie sieht denn der Körper vielleicht des anderen aus? Und ich sage in einem bestimmten Alter, ich sage, das wäre in so Krabbelstubenalter und teilweise noch Kindergartenalter, ist das auch kein Problem, solange es eben nicht für eines der Kinder eben unangenehm wird oder eben dazu gezwungen wird und und.
Absoluter Chor, absoluter Chor. Man nicht immer gleich quasi, nicht immer gleich quasi aus der Haut fahren und in alles gleich irgendeiner Form von Missbrauch hineininterpretieren. Erst recht, wenn es, sag mal, in halbwegs gleichaltrigem Alter passiert. Wenn es dann heißt, der Opa nebenan, der hat mein Schnipsi angegriffen, kann man durchaus schon mal schwerere Bedenken haben, aber auch da heißt es Ruhe bewahren. Denn die Reaktion der Eltern ist maßgeblich dafür entscheidend, wie es dem Kind weitergeht im Verlauf dieser Geschichte. Denn wenn ich da komplett skandalös aus der Haut fahre und anfange zu brüllen und zu zetern, wird das Kind eher meine Reaktion abspeichern als das Berühren am Schnipsi.
Eine
Gut.
Frage, die in so einer Situation natürlich aufkommt, ist gleich mal die Schuldfrage. Also je nachdem, wie ich reagiere, je nachdem, wie ich mit dem Thema umgehe, kann ich dem Kind natürlich auch viel Falsches vielleicht auch in den Kopf setzen. Und das, was wir da in diesem Fall nicht haben wollen, dass Kinder die Schuld bei sich suchen oder sich schuldig fühlen. sondern in erster Linie gilt es daran, nochmal sich dem Thema anzunehmen, eben dem Kind auch zu signalisieren, es ist gut, dass du mit diesem Thema zu mir gekommen bist. Ich sehe, du bist gerade mit diesem Thema überfordert. Ich als Elternteil bin dafür da, wenn du überfordert bist, dass ich dich unterstütze und dass ich dir helfe und dass ich eben mich an deine Seite stelle. Und dann kann man sich mal hinsetzen und einmal wirklich Punkt für Punkt einmal durchdiskutieren, was ist eigentlich passiert.
Aber jetzt wollen wir mal nicht gleich immer vom Schlimmsten ausgehen. Lass uns mal kurz wieder zurückzukommen zu den Basics. Jetzt jetzt kommt das Kind nicht und sagt, der Nachbar hat mich am Schnipsi oder an der Mumu berührt, sondern dein Kind sagt, okay, meine Mumu, die kribbelt, oder mein Schnipsi, der steht die ganze Zeit. Aber ja, wie würdest du einem Kind jetzt kindgerecht zum Beispiel den privaten Spielraum erklären, wo ich sage, okay, zu Hause, da kannst du das machen, draußen im Restaurant ist das halt nicht so geil.
Genau, also auch hier vielleicht nicht zu viel erklären. Also generell gilt ja in der Erziehung, je länger man etwas erklärt, je komplizierter man etwas erklärt, desto eher steigen die Kinder aus. Also wir alle kennen ja unsere eigenen Kinder. Wenn wir länger als drei Sätze sprechen, dann schweifen sie ab. Also man muss natürlich da ein bisschen auch anpassen, wie alt sind die Kinder. Jetzt in dem Fall, jetzt eben das Kind entdeckt den eigenen Körper und spielt gerne eben mit dem Penis oder mit der Scheide oder mit der Vulva. Und zum Beispiel die Kinder machen das dann möglicherweise irgendwie auf der Couch oder eben während gejausnet wird oder während Mittag gegessen wird. Da kann man auf jeden Fall sagen, dass es eben gewisse Dinge gibt, die wir eben in Gesellschaft machen und welche, die wir halt eben im Privaten machen. Weil es eben für andere auch unangenehm sein kann, wann man eben den Penis des anderen sieht oder wenn man die Scheide von jemand anderen sieht. Wir sind ja alle Menschen, die eine gewisse Scham haben und eben auch aus dem Grund, weil die Kinder auch lernen sollen, dass sie ihre eigenen Grenzen kennenlernen und eigene Grenzen auch gegenüber andere Leute wahren und aufzeigen können, dass sie dann eine gewisse Intimität entwickeln, die in erster Linie etwas Persönliches ist. Und eben dieses persönliche sich kennenlernen einfach in einem Rahmen sein sollte, wo sie wirklich auch im besten Fall alleine sind, sich selber entdecken können. Und wenn sie aber dann eben dazu Fragen haben, dann können sie eben, dass man dann sagt, du kannst gerne auch mit diesen Fragen zu mir kommen. Aber es passt eben nicht, wenn du diese Dinge, und wenn du dich an der Scheide greifst oder wenn du dir an den Penis greifst und dich massierst, es passt eben hier im Wohnzimmer nicht.
So, jetzt hast du gesagt, quasi, du würdest die Sache nicht zu sehr erklären. Sprich, du würdest jetzt in der Erziehung jetzt nicht sagen, okay, nicht jetzt gleich den ganzen Prozess der eigenen Masturbation, Befriedigung und auch des positiven Effekts, den dieses Spiel haben kann, gleich mit erklären, sondern einfach nur sagen, okay, erkunde dich ruhig selbst, aber an Zeit und Ort zu Hause in deinem Zimmer ist das okay.
Ja.
Wenn wir Besuch haben, ist es nicht so okay.
Mhm.
Okay. Habe ich das jetzt richtig auf den Punkt gebracht?
Genau, Dankeschön. Eben, es ist nämlich so, dass es dann trotzdem eben sein kann, wie du gesagt hast, dass wenn wir dann gleich dann in dieses große Thema Sexualität oder Selbstbefriedigung eben einsteigen, dass wir dann die Kinder möglicherweise einfach damit überfordern, und zwar einfach auf kognitive Ebene überfordern. Natürlich, man kann immer das Angebot setzen, und wenn du dazu eine Frage hast und wenn du gerne darüber sprechen möchtest, dann können wir das gerne machen, aber eben am besten Fall zu zweit und nicht, wenn Oma und Opa gerade zum Kaffee da sind. Und eben das Angebot zum Austausch sollte ja immer gegeben sein. Aber es sollte mehr eine Einladung sein, als dass ich jetzt gleich meinen ganzen Kübel an Wissen über das Kind schütte.
Frage in die ganz andere Richtung. Aus pädagogischer Perspektive jetzt, was würde es verursachen oder wie schlau ist es? Und, ich will es nicht werten bringen. Wie wäre die pädagogische Perspektive auf, ich sage dem Kind, nein, lass das, mach das gar nicht?
Also du meinst
Es zu verbieten und quasi zu sagen, dass sich das nicht gehört. Oder dass man das einfach nicht tut, generell nicht tut.
Also das wäre natürlich auf sexualpädagogische Sicht ein No-Go, weil damit beschneide ich eben durch meine eigene Werthaltung das Kind eben in seinem eigenen Recht, sich entdecken zu dürfen, seinen eigenen Körper zu erkunden. Und eben damit mache ich auch sehr viel kaputt in der Selbstwahrnehmung, im Selbstbewusstsein, denn ich bestimme dann quasi darüber, was das Kind mit dem eigenen Körper jetzt irgendwie darf oder nicht darf. Wir reden hier natürlich jetzt nicht von einer Ebene von wo es um medizinische Relevanz geht. Also quasi natürlich kann ich meinem Kind sagen, dass es die Zähne putzen muss, auch wenn das Kind das nicht will. Das ist eine andere Thematik. Aber eben dem Kind zu verbieten, sich selber angreifen zu dürfen, wäre natürlich in der gesamtsexualpädagogischen Weiterentwicklung oder in der persönlichen sexuellen Entwicklung wäre das sicher hemmend.
Jetzt hört die persönliche sexuelle Entwicklung eines Kindes ja nicht einfach nur beim sich selbst berühren auf. Irgendwann kommen Fragen auf. Irgendwann heißt es, du Papa, was machst du damit, Mama? Warum schreit denn die Mama so? Im besten Fall. Wie wäre hier jetzt, sage ich mal, eine kindgerechte Annäherung zu erklären? Ich meine, man hört ja die Geschichten durchaus öfter, dass quasi Kinder ins Schlafzimmer stürmen und weinen, weil die Mama, die schreit so schlimm und der muss ja was Schlimmes passieren.
Okay. Also muss ich jetzt auch ein bisschen zerlegen, die Frage. Also eben das Kind fragt, warum die Mama so schreit. Also da müssen wir schauen, als Eltern ein Stück weit, dass wir auch Vorbild sind. Also wenn wir zum Beispiel unseren Kindern sagen, dass eben Intimität, entweder eben die eigene Intimität nur einem selber betrifft, beziehungsweise die Intimität zwischen den Eltern oder eben zwischen den Lebenspartnern eben auch etwas Privates ist, dann sollte man zumindest auch mit gutem Beispiel vorgehen, dass man sagt, okay, dann zieht sich zurück und man gibt sich Mühe zumindest eben auch diese Intimität zwischen den Paaren passieren zu lassen, ohne dass es jeder sofort mitkriegt und zumindest in dieser Lautstärke. Jetzt ist es natürlich so, wenn Kinder an die Schlafzimmertüre kommen oder wenn Kinder ins Schlafzimmer kommen während dem Akt oder die Wände sind halt eben dünn und man hört da eben das Liebesspiel rüber, dann können natürlich solche Fragen kommen, wie das du gerade gesagt hast. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, in welchem Stadium das Kind gerade in der sexuellen Aufklärung ist. Also wenn Kinder schon relativ bald aufgeklärt sind, dann kann man natürlich auch den Kindern sagen, dass das, was man gerade da von Bienen und Blümchen erzählt hat und dann natürlich auch über die Erwachsenen, dann kommt ja oft einmal auch die Frage von Kindern, ja, und du und die Mama auch und du und die Papa auch, dass man natürlich, dann sagt ihr natürlich, sonst wärst du ja auch nicht auf der Welt, in den meisten Fällen. Und ja, wir tun das auch. Und wenn du quasi einmal, wenn du ins Zimmer kommen solltest, dann werden wir natürlich selbstverständlich damit aufhören. Aber dann natürlich, jetzt habe ich mich ein bisschen in der Antwort verzettelt, tut mir leid. Also, wenn die Kinder fragen, warum schreit die Mama das oder warum stöhnt sie, hat sie Schmerzen, dann wäre es auf jeden Fall einmal wichtig, den Kindern zu sagen, Mama tut Papa nicht weh. Jetzt natürlich ist die Frage auch gewesen, eben wenn das Liebesspiel anders aussieht, aber vielleicht kommen wir zu dem Thema ein bisschen später, weil sonst wird die Frage zu komplex. Aber in erster Linie ist einmal wichtig für die Kinder zu wissen, dass Mama und Papa sich nicht wehtun, beziehungsweise dass da nichts Gefährliches passiert. Eigentlich ist das das Wichtigste. Die Mama ist nicht in Gefahr und der Papa ist auch nicht in Gefahr.
Ich habe mal irgendwo die Theorie gelesen oder aufgeschnappt, keine Ahnung, dass Kinder den Sex ihrer Eltern nur dann als etwas Ekliges oder etwas Schlimmes abspeichern, wenn sie die Eltern erwischen und die Eltern dann plötzlich in so eine Art Panik, Schock, Sprung, Geschrei, Gebrüll, dieses raus, du sollst das hier nicht sehen. Dass quasi die Reaktion der Eltern maßgeblich Schuld daran trägt, dass die Kinder dann so ein Ekel und so eine Angst davor haben, dass die eigenen Eltern Sex haben und nicht der Sex an sich. Ist da was dran?
Natürlich. Ja, denke schon, also aus meiner Perspektive. Ich kann jetzt nur sagen, in so einem Moment wäre es sicherlich gut, den Liebesakt zu unterbrechen, nachzufragen, was das Kind benötigt und dann gibt es möglicherweise die eine oder andere Frage, die man dann versucht, möglichst kindgerecht, aber ehrlich zu beantworten. Denn wenn man so reagiert, wie es du gerade vorgemacht hast, dann vermittelt man den Kindern, dass man eigentlich etwas Verbotenes macht, dass man etwas macht, was sich nicht gehört, dass man etwas macht, wovon man sich vielleicht schämen sollte. Und das gilt es eben zu verhindern. Dass das, was gerade die Kinder gesehen haben, eben nichts Verbotenes und auch nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Sonst würde man eben das bekräftigen, eben, oh mein Gott, ich habe etwas Verbotenes gesehen und was ist dieses Verbotene?
Nun, jetzt hatten wir auch schon im Vorgespräch hier, wir beide uns kurz unterhalten über das Thema des erzieherischen Sex macht man, wenn man verliebt ist. Oder Liebe machen und wenn eine Mama und ein Papa sich ganz doll lieb haben, dann jetzt aus pädagogischer Sicht. Oder auch aus persönlicher Sicht, du darfst hier gerne trennen oder klarifizieren, was was ist, wie ist hier die Handhabe oder welche Handhabe wäre in der Entwicklung sinnvoller?
Du meinst jetzt auf diese Frage eben, Liebe macht man dann, wenn man sich, also oder
Genau.
Sex, man hat dann miteinander Sex, wenn man sich liebt.
Genau. Weil ich denke mal, viele Eltern da draußen denken hoffentlich nicht mehr an Bienen und Blumen, wenn sie über Sex sprechen. Falls da doch noch irgendjemand da draußen ist, der Sex mit Bienen und Blumen erklärt, dann bitte ohrfeigt diese Person mal ordentlich von mir. Oder zumindest verbal ohrfeigen. Verpasst ihnen so eine richtig schöne verbale Klatsche. Aber wenn's jetzt darum geht, man redet über Sex. Ich persönlich finde es ja extrem. Ich habe ja auch schon eine Podcast-Folge dazu gemacht, höre dafür, Liebe schuldet niemandem Sex. Ich persönlich finde ja, wir machen unsere Kinder erpressbar, wenn wir sagen, wenn Mama und Papa sich ganz doll lieb haben, dann gibt's Sex. Wie ist das pädagogisch? Wird das noch, ist das irgendwo verankert, so quasi, man soll Sex und Liebe immer zusammen in Verbindung bringen?
kurzen Schritt zurück eben zu den Bienen und Blumen. Also tatsächlich habe auch ich den Einstieg in dieses Thema so gewählt. Warum genau, darüber können wir uns dann später unterhalten, weil grundsätzlich ja nicht das Problem ist, mit Bienen und Blümchen einzusteigen, sondern was man daraus dann macht. Aber zu diesem Thema vielleicht später. Eben, und jetzt nochmal zu deiner Frage. Also ich glaube, es ist schon wichtig, Kindern zu vermitteln, dass eben Sexualität mit jemandem eingegangen werden sollte, dem man vertraut, den man gut kennt. Wie das dann vielleicht später wirklich in den erwachsenen Jahren dann ausschaut mit wechselnden Partnern, das ist dann wirklich eine Entscheidung, die man dann trifft, wenn man dann volljährig ist. Aber eben den Einstieg mit zu wählen, eben das ist eine besondere Form von Verbindung, die man eben eingeht mit einem Menschen, den man gut kennt und schätzt. Dann, wir haben uns ja über das Thema schon ein bisschen im Vorfeld unterhalten, dann ist immer die Frage, an Werthaltung beziehungsweise wie man diese Werthaltung in Priorität zueinander oder in Bezug zueinander bringt. Natürlich gilt immer und geht immer vor, was ist das, was ich möchte, was ist das, was ich möchte, was wer mit meinem Körper tut, wer darf mich wo berühren und wozu bin ich denn erst eigentlich auch verpflichtet oder nicht, wenn ich mit jemandem in einer Paarbeziehung bin und der sagt zu mir, naja, wenn du mich liebst, dann musst du diese und jene Dinge mit mir gemeinsam machen. Dann musst du mit mir Sex haben, dann möchte ich auch, dass du mir einen bläst, dann möchte ich auch, dass du in Reizwäsche vor mir herumgehst, also was auch immer man irgendwie dann damit verbindet. Und da gilt auf jeden Fall, dass man sich selber und seine eigenen Werte sicherlich mehr lieben sollte, als aus Liebe zum Partner dann zu irgendetwas Ja zu sagen,
Ich bin mir
was man
sicher,
selber
ziemlich
nicht will.
viele Hörerinnen, Hörer und Hörer da draußen hatten gerade so ein kleines Flashback auf mindestens einen oder eine Ex. Aber ja, ich bin da hundertprozentig bei dir. Das eigene, ich will das tun und mein Partner fordert das ein aus quasi Liebeserpressung. Da, ja, wie
Und
gesagt, hört dafür die Folge.
das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt in der Aufklärung, innerhalb der, also generell in der Erziehung, aber auch bei der sexuellen Aufklärung, dass ich meinen Kindern schon ganz bald vermittle, dass quasi ihr Körper nur ihnen alleine gehört und dass sie und nur sie alleine darüber bestimmen, was sie machen mit ihrem Körper und wo sie dabei sind und wo sie eben nicht dabei sind.
Sehr schön. Aber du hast mir gerade einen geilen Überleitungspunkt geliefert. Du hast in so einem Nebensatz weggenuschelt, wie das in Zukunft mit eventuell wechselnden Partnern ist. Jetzt hatte die Dame, die mir diese Nachricht geschickt hat, noch eine Bonusfrage, wo ich sagte, okay, da wüsste ich echt nicht, wie ich das erklären soll. Wie erkläre ich einem Kind offene oder polyamore, polygame Beziehungsmodelle? In einer Welt, die uns ja allen verkauft, dass es nur Monogamie geben darf und soll und überhaupt.
Also ich würde auf jeden Fall stufenweise oder eben Schritt für Schritt erklären. Da sind wir dann vielleicht auch noch mal bei den Bienen und bei den Blumen. Also wir können nicht voraussetzen, dass Kinder mit Geschlechtsverkehr oder Liebe zu mehreren Partnern umgehen kann, bevor es die Basics nicht weiß. Und du hast ja das Buch zum Beispiel da erwähnt, wo dann schon in relativ jungen Jahren dann unterschiedliche Formen der Liebe, unterschiedliche Formen an Beziehung schon mal auf jeden Fall gezeigt werden. Und das ist sicherlich einmal ein guter Einstieg. wenn man Kinder aufklärt, dass man gleich einmal zu Beginn sagt, naja, Liebe und Sexualität hat so viele Formen und so viele Farben, dass es da eben ganz unterschiedliche Zugänge gibt, ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt, seine Liebe auszudrücken, und das muss dann nicht immer Sexualität auch beinhalten, und dass Sexualität auch für jeden etwas anderes ist. Bei Kindern eben, die brauchen dann vielleicht oft trotzdem einmal zu einem Bezug zu irgendetwas, das sie kennen. Und das, was Kinder einmal ganz schnell wissen und kennenlernen, ist eben, was schmeckt ihnen und was schmeckt ihnen nicht. Zum Beispiel die Mama, die isst gern Gemüse, der Papa nicht, und vielleicht isst irgendwer in der Familie auch gar kein Fleisch. Und man kann dann sagen, naja, das, was dir gut schmeckt, das muss nicht jedem schmecken. Und es gibt Leute, die ernähren sich nur von diesen Dingen und jenen Dingen. Also dass man schon sagt, na gut, man muss zuerst einmal die Welt da draußen kennenlernen, welche Geschmäcker das es gibt, bevor ich mich dann festlegen kann, okay, das ist das, was ich bevorzuge. Wenn es dann weitergeht, eben in der sexuellen Aufklärung, dann werde ich wahrscheinlich relativ schnell an diesen Punkt kommen. Naja, gibt es jetzt eigentlich nur Liebe zwischen Mann und Frau, oder gibt es auch andere Formen von Liebe? Und es ist immer ratsam, bei diesen Gesprächen auch eben Illustrationen dabei zu haben in Form von Büchern, wo eben auch andere Formen der Partnerschaft auch drinnen vorkommen. Und wenn diese ganzen Basics eben schon vorgekommen sind, dass es eben nicht nur einen einzigen Zugang zu Liebe und Sexualität gibt, dann kann man auch den Schritt weitergehen, dass man sagt, okay, es gibt Menschen, die versprechen sich gegenseitig, und da herrscht eine gewisse Exklusivität und eine Art von Treue, die man sich gegenseitig ausspricht. Und es gibt Menschen, die sagen, ja, auf der Gefühlsebene zum Beispiel, da herrscht eine gewisse Exklusivität, aber es gibt auf der körperlichen Ebene eben Dinge, wo man sagt, das möchte man nicht nur ausschließlich mit dem festen Partner teilen, sondern auch mit anderen Menschen oder eben mit anderen Partnern.
Ich mache jetzt was, was ich vorher nicht mit dir abgesprochen habe. Ich bin jetzt mal provokant.
Bitte.
Was glaubst du, kann ein Kind leichter nehmen? Das Bild wir versprechen einander die Treue und Exklusivität, oder die Verbindung mit mehrerer, und ich kann trotzdem mit jedem machen, wie mir in dem Moment besser passt. Was kann ein Kind, glaubst du, besser nehmen?
Es geht ganz viel um Sicherheit. Kinder brauchen ganz viel Sicherheit. Sie möchten einfach sich sicher wissen. Sie wissen einfach, dass es da eben ihre Eltern gibt, in welcher Form auch immer. Ich rede jetzt einmal, damit es eben leichter zum Erklären ist, ist wirklich einmal von Papa und Mama. Und diese Form von Beziehung, die gibt ihnen einmal Sicherheit. Sie wissen einfach, das ist ihre Burg, dass es da Mama und Papa gibt. Und da muss man halt eben vorsichtig sein, dass man ihnen diese Burg nicht einreißt damit, dass man sie dann damit überfordert, dass man eben Sexualität oder andere Dinge mit anderen teilt, weil die Kinder dann möglicherweise eben in ihrer Sicherheit erschüttert sind. Wenn man aber den Kindern sagt, dass quasi ihre sichere Burg nicht in Gefahr ist, weil die Kinder von Mama und Papa geliebt werden, auf sie geachtet wird, und wenn man ihnen erklärt, dass Mama und Papa eben ein Paar sind und auch vorhaben, auch lange ein Paar zu sein, aber eben, dass sie gerne auch andere Leute treffen, mit ihnen einfach eine schöne Zeit verbinden wollen und das oder verbringen wollen und das ihnen dann eben so viel Freude und Energie gibt, dass sie dann quasi als Papa und Mama auch gut funktionieren können und für das Kind da sein wollen und können, dann denke ich, dass das ein Kind gut verarbeiten kann. Jetzt natürlich ist immer ein bisschen die Frage nach dem Alter. Und da würde ich aber dann schon in die Richtung gehen, dass man diese Dinge dann wahrscheinlich am ehesten mit einem Schulkind besprechen kann und schwieriger mit einem Kindergartenkind.
Okay, grundsätzlich sehr gute Ausführungen, lieber Gogo, aber nicht die Antwort auf meine Frage.
Okay.
Die Frage, ich breche sie mal kurz runter auf ein Beispiel, bevor wir haben nämlich eine Chat-Nachricht. Das Beispiel ist, was glaubst du, kann ein Kind leichter nehmen? Wenn ich ihm sage, okay, du kannst heute dem Felix einen Bussi geben und Händchen halten und auch später dem Maximilian ein Bussi geben und Händchen halten, wenn du beide gleich lieb hast und sagst, die bekommen ein Bussi von dir, mit denen darfst du auch Händchen halten, wenn dir danach ist und auch beide mit dir Händchen halten und Bussi haben wollen, ja. Oder wenn ich dem Kind sage, nee, du hast jetzt dem Maximilian ein Bussi gegeben und Händchen gehalten, jetzt darfst du mit dem Felix nicht mehr Bussi geben und Maximilian Händchen halten. Das geht jetzt nicht mehr. Welches dieser beiden Konzepte, glaubst du, kann ein Kind besser nehmen?
Es ist leider keine Frage des Entweder und des Oders, weil es auf persönliche Grundhaltung drauf ankommt. Und weil
Wir
es
reden von einem
darauf,
Kind. Wir reden von einem
ja,
Kind.
na, aber na, ich weiß schon, dass wir vom Kind sprechen, aber es kommt darauf an, wie ist dieses Kind schon vorher erzogen worden, mit welchen Werten und Haltungen ist es schon vorher konfrontiert gewesen. Und wenn das Kind in den Wesenszügen eher eine liberale Erziehung genossen hat, dann wird es wahrscheinlich eben diese Version, die du genannt hast, eben du kannst lieben, wen du möchtest und du kannst auch mehrere Personen sehr gern haben, wird es mit diesem Konzept wahrscheinlich gut umgehen können. Und wenn man aber eben ein Kind aber dann einschränkt, so wie es, glaube ich, du versucht hast, auch provokant zu formulieren, ich schränke
du
das
darfst mir
Kind
jede
ein.
Provokanz unterstellen, ich nehme es gern.
Also quasi deine Frage war, wenn ich das Kind eben einschränke und sage, okay, jetzt bist du quasi befreundet mit diesem Kind und ihr haltet Händchen etc., dann kommt es eben darauf an, welche Werte sind schon vorher eben gelebt worden. Und wenn ich ein Kind, was grundsätzlich eigentlich einen sehr liberalen Zugang oder sehr freien und einen sehr selbstbewussten Zugang eben zu sich hat und zu seinem Körper und zu seinen Emotionen, dann wird so eine Einschränkung auch kinderlich sein.
Okay.
Sind wir jetzt ungefähr bei deiner
Jetzt
Antwort?
hast du meine Frage beantwortet.
Okay.
Aber wir haben jetzt eine Kontextnachricht von der Dame, die den ursprünglichen, die ursprüngliche Anfrage geschickt hat. Ich lese vor. Die Ausgangssituation war, dass meine Freundin zu Besuch gekommen ist, die geschieden ist und die ältere Tochter zwei Papas hat, also den Erzeuger und der neue Freund meiner Freundin. Unsere Jüngste, 5 Jahre, dazu, Mama, das könnte bei uns der N sein. Dann hätten wir auch zwei Papas. Ich, okay, interessant. Unsere Große, 8 Jahre alt, Papa, ich glaube eher wie ein Onkel, weil er ist viel lustiger als unsere anderen Onkels und spielt so viel mit uns. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass N auch irgendwo so mit euch verbandelt ist in einer Form von Beziehung, Spielbeziehung, Spielpartner, Sexpartner. Gehe ich da jetzt recht in der Annahme? Bitte noch kurz ein bisschen Erklärung zum Kontext, dass dieser N, der da gerne mal bei euch auch zu Gast und zu Besuch ist, mit der Familie auch in Kontakt ist, auch zumindest in einer Form von Beziehung zu euch steht. Das wäre jetzt wichtig für dieses doch sehr reale Beispiel.
Ja, ist auch eine sehr komplexe Situation. Wie gesagt, es ist schwierig, da eine pauschale Antwort zu geben, weil einfach mir natürlich die Information fehlt, was weiß dieses Kind generell über Liebe, Sexualität, wo steht es in der sexuellen Entwicklung, welche Werte werden halt eben zu Hause gelebt und wie geht man grundsätzlich mit diesem Thema um? Und da gehe ich nochmal eben diesen Schritt zurück. Es kommt darauf an, welche Basics sind schon gelegt. Ich habe auch, und ich gehe noch einen Schritt zurück, also eben wenn ich von Anfang an in der Kindererziehung Wert darauf lege, Themen, die einfach schwierig sind, trotzdem offen zu besprechen und offen zu diskutieren, immer natürlich in Abhängigkeit dazu, wo steht das Kind kognitiv, also vom Alter her, dann wird es umso einfacher sein, auch so eine Situation gekonnt zu besprechen oder eben eine gute Antwort zu geben, mit dem das Kind auch dann zufrieden sein kann. Wenn ich aber aus eigener Scham oder aus der Überforderung heraus eben, wie kann ich zu meinem Kind eine Kommunikationsbasis schaffen, wo ich auch schwierige oder komplexe Themen irgendwie besprechen kann, dann wird so eine Situation unweigerlich in eine kleinere oder in eine größere Überforderung führen. Für einen selber und auch für das Kind.
Hier steht jetzt, er ist eigentlich Freundschaft plus, wobei wir sehr viel gemeinsam als Familie mit ihm machen. Wir versuchen so viele Dinge wie möglich offen mit ihnen zu reden und Dinge zu erklären.
Ja, also man muss sich auch manchmal die Frage stellen, welchen Vor- oder Nachteil hat man davon, wenn man Kinder quasi jede Information ungefiltert zukommen lässt. Und ich glaube, das ist halt eben auch die große Frage, eben wie erklärt man Kinder Paarbeziehungen, die eben die außerhalb der gesellschaftlichen Norm sind, weil natürlich die Kinder dann auch möglicherweise, die reden ja auch untereinander im Schulverband, im Klassenverband, auf dem Spielplatz etc. Und ich habe ja auch davon gesprochen, kann ein Kind in einer Familie, wo für eine alternative Partnerschaft gelebt wird, kann es sich dort trotzdem dennoch sicher fühlen. Es kommt eben auf die kognitive Reife des Kindes an, ob man dem Kind auch wahrhaft versichern kann, dass es in dieser Familie gehalten, geliebt, gestützt wird und dass quasi Personen, also quasi für Kinder sind ja Personen außerhalb von diesem System ja eine unbekannte Variable. Was
Eine
tut
Bedrohung
diese
oder
eine
so.
Bedrohung, genau, also quasi das Kind ist ja ganz am Anfang komplett egozentrisch, also quasi es gibt mich und meine Bedürfnisse. Da muss man ein bisschen auch die Entwicklung, die kognitive Entwicklung von Kindern ein bisschen mit berücksichtigen. Die sind ja am Anfang nur komplett auf sich bezogen. Hunger, Durst, ich bin Zentrum des Universums. Und dann später wird dann dieser Kreis immer erweitert. Aha, okay, da gibt es die Mama und den Papa und aber gut, meine Bedürfnisse kommen trotzdem noch als erstes. Und dann kommt wieder ein Kreis dazu, okay, Mama und Papa, aha, die haben auch Bedürfnisse, die haben auch Hunger, Durst, die wollen auch vielleicht irgendwie einmal ihre Freizeit haben oder in Ruhe gelassen werden. Aber es gibt jetzt einmal die Burg, die ich so genannt habe, unsere Familie und alles andere weiter davon weg ist eine Bedrohung, wie es du richtig gesagt hast. Und dann ist es die Frage, was gewinne ich dadurch, wenn ich einem Kind, was eventuell einfach kognitiv noch nicht so weit ist, um das glaubhaft oder das wirklich gut anzunehmen, was jetzt eine Bedrohung ist und was nicht, zu erklären, dass man da vielleicht andere Menschen gibt, mit denen man in einer sexuellen Beziehung ist, eben Poly etc. Du kennst eben die Begrifflichkeiten da ein bisschen besser als ich. Aber man kann schon in jungen Jahren vorbereiten, dass man sagt, okay, es gibt sehr viele unterschiedliche Formen, wie Menschen zusammenleben können. Es gibt sehr viele unterschiedliche Formen, eigene Bedürfnisse eben zu erfüllen und diesen nachzukommen. Und wenn eben diese Basics also in einer Altersstufe, wo sie das schon mal ein bisschen nachvollziehen können, nochmal gelegt sind, dann kann man zu einer späteren Zeitpunkt, wenn dann die Kinder fragen, na gut, warum ist die Mama jetzt über Nacht weg oder warum ist jetzt der Papa über Nacht weg? Was tun die da miteinander? Dann kann man sich natürlich diesem Thema widmen, dass man sagt, ich und die Mama haben uns dafür entschieden, dass wir unsere Beziehung freier leben wollen, als es vielleicht irgendwie die meisten anderen Paare machen. Und das bedeutet für uns, dass wir uns gegenseitig einfach mehr Freiraum geben wollen, weil Mama und Papa das einfach wichtig ist, weil das einfach zu unseren Bedürfnissen einfach dazugehört, auch sich mit anderen Leuten zu treffen. Und je weiter dann natürlich die Fragen gehen, desto ehrlicher kann man natürlich auch werden, wenn man davon überzeugt ist. Und deswegen ist es schwierig, da auch wirklich ein Alter zu nennen. Ich kann da nicht sagen 9, 10, 11, 12, weil wir als Eltern sind die Experten für unsere eigenen Kinder und wir wissen in der Regel, welche Dinge unsere Kinder gut nachvollziehen können und welche nicht. Wo sind sie emotional überfordert und wo nicht? Und wo immer wir den Eindruck haben, das könnte unser Kind kognitiv oder emotional überfordern, da können wir uns das Recht vorbehalten, nicht ins Detail zu gehen, Informationen zunächst einmal eben auszusparen und dann im nächsten Schritt eben zu einem anderen Zeitpunkt dann mehr ins Detail zu gehen, wenn das Kind eben Fragen hat.
Ich finde das ja auch schön, dass du wirklich betonst, jeder sollte das eigene Kind gut genug kennen, um zu wissen, was kann ich meinem Kind wie detailliert zumuten. Denn da fällt mir ein Zitat von dir ein, das haben wir vorhin auch kurz besprochen, was du mir mal gesagt hast. So, wenn es um sexuelle Aufklärung geht, ist es okay, seinem Kind zu erklären, dass der Penis Penis heißt, dass die Vulva Vulva heißt, aber ich muss seinem Kind jetzt nicht erklären, was ein Strap-on ist und wie ich den letzte Nacht benutzt habe.
Richtig, richtig. Da sehen wir es auch eben bei diesen, man muss sich jetzt immer die Frage stellen, wo steht das Kind und was fängt es dann eben mit dieser Information an? Und ein anderes Beispiel, also da, wie ich eben eine sexualpädagogische Ausbildung gemacht habe, da hat der Ausbildner die Geschichte erzählt. Sie haben eben in der Volksschule die Erstklässler oder Zweitklässler Fragen aufschreiben lassen und haben dann eben, diese Fragen sind dann anonym in eine Box gekommen. Und die Kinder durften eben Fragen stellen, eben in diese Richtung Liebe und Sexualität. Und dann ist eben die Frage gekommen, was ist ein Vibrator? Und dann kann man natürlich auch schauen, okay, wie kann ich das jetzt kindgerecht erklären? Und jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, ein Vibrator führt man in eine Körperöffnung, das kann eben die Vulva sein, das kann eben der Anus sein, können zwei Leute benutzen, etc. Also ich könnte wirklich da sehr ins Detail gehen, oder aber ich sage, naja, der Vibrator ist einfach ein Gerät, das vibriert, und wenn man sich das an den Körper hält, dann ist es wie eine Massage, das tut gut, das entspannt, damit kann man zur Ruhe kommen, und es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man sich das an den Körper hält. Ein Volksschüler wird mit dieser Antwort zufrieden sein und man lügt das Kind aber auch nicht an. Und der Aufklärung ist in diesem Moment auch Genüge getan.
Ist eigentlich gerade, ja, sehr, sehr rund, die Aussage, sehr rund. Und jetzt, ich möchte jetzt nicht noch weiter ausholen. Wir haben jetzt wirklich schon einige Themen von simplem Benennen von Körperteilen über Liebes- und Sexualbeziehungen ein bisschen jetzt zum Vibrator. Jetzt frage ich dich, wenn du an die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, an die vielen Eltern und vielleicht zukünftigen Eltern, wenn du denen einen Rat geben könntest, wenn es darum geht, Kinder aufzuklären und sie dabei nicht zu vermurksen, welchen Rat würdest du gerne in diese Welt rausgeben? Jetzt du persönlich, ja, wir bleiben dabei, es gibt keine goldene Regel, es gibt keine perfekte Lösung, aber wenn du sagst, nehmt euch das zu Herzen und dann wird schon nichts schiefgehen.
Schwierig, das in einen einzigen Tipp zu verpacken. Ich
Machst du
versuche da auch,
mehreren?
ich versuche da ein bisschen irgendwie Schritt für Schritt ranzugehen. Also ich denke, es ist einmal ganz, ganz wichtig, mit sich selbst sich auseinanderzusetzen. Was ist Liebe und Sexualität für mich? Was ist Liebe und Sexualität für mich und meinen Partner und für meine Partnerin? Und welches Bild, welche Werthaltung möchte ich meinen Kindern mitgeben? Und ich denke, dass sich viele Eltern, und ich hoffe, alle Eltern sich wünschen, dass ihre Kinder selbstbewusst mit viel Selbstwert und viel Selbstwirksamkeit in diese Welt hinausgehen. Und das können sie nur tun, wenn sie viel Sicherheit haben, wenn sie viel über den eigenen Körper wissen, wenn sie viel über sich selbst auch erfahren haben und wenn sie Vorbilder hatten, die eben mit diesen Themen wie Liebe und Sexualität möglichst offen umgegangen sind. Und wenn man sich eben da einmal vielleicht eben gemeinsam mit dem Partner mal diese Themen bespricht und darüber eben diskutiert, was ist einem wichtig, dann hat man möglicherweise schon so etwas wie ein Fahrplan oder eine Vorstellung davon, eben was man den Kindern mitgeben möchte. Und dann kann man sich eben in einem zweiten Schritt fragen, okay, in welchem Alter möchte ich meine Kinder wie weit informieren? Du hast dann schon gesagt, Sinan, es gibt kein richtig und kein falsch. Kinder kann man auch selten überfordern. Naja, natürlich mit gewissen Dingen schon, aber Kinder schalten relativ bald ab. Und das merkt man, wenn sie dann eben mit der Aufmerksamkeit schon woanders sind, wenn man zu tief in die Materie eintaucht. Und dann sagt man einfach, okay, wir reden dann einfach das nächste Mal wieder weiter oder wenn du wieder Fragen hast. Wichtig ist natürlich auch, dass die Kinder immer wissen, dass sie mit diesen Themen, Liebe, Sexualität, der eigene Körper, dass sie immer damit zu den Eltern kommen können. Und dass die Eltern versuchen, das dann so gut wie möglich zu erklären. Und da komme ich vielleicht zu einem Punkt, der Druck. Man sollte sich selber so wenig Druck wie möglich machen, dass man da irgendetwas richtig macht, falsch macht, zu früh ist, zu spät ist. Und auch wenn Kinder mal vielleicht Fragen haben, wo man sagt, puh, wie erkläre ich das dem Kind? Dann kann man, glaube ich, vielen Kindern sagen, du, das ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Frage. Ich habe mir selber auch dann schon, oder ich habe mir dazu eigentlich noch gar nicht so viele Gedanken selber gemacht. Vielleicht gibst du mir da noch ein, zwei Tage Zeit. Ich denke darüber nach und ich versuche dir deine Frage zu einem anderen Zeitpunkt zu beantworten. Also, weil es ist oftmals so, wenn man von einer Frage überrascht wird, wo man in die Überforderung kommt, dann kann es eher passieren, dass man Dinge sagt, die dann vielleicht in zu diesem Zeitpunkt irgendwie noch nicht ganz passend sind. Und wenn man sich aber einen Plan macht oder wenn man Zeit bekommt, über die Frage nachzudenken, dann gibt man möglicherweise zu einem anderen Zeitpunkt eine bessere Antwort. Wichtig ist es, dass man nicht sagt, darüber reden wir, wenn du älter bist, oder darüber möchte ich nicht mit dir reden, oder darüber spricht man nicht, sondern entweder man hat zu diesem Zeitpunkt schon eine Vorstellung davon, wie man diese Frage gut beantworten kann, oder man sagt, danke für deine Frage, ich finde es spitze, dass du damit zu mir gekommen bist. Aber da brauche ich jetzt auch noch, glaube ich, ein bisschen Zeit, dass ich da die richtigen Worte dafür finde. Und vielleicht eben noch, ich habe es schon, glaube ich, erwähnt und ich laufe hier ein bisschen Gefahr, mich zu wiederholen, aber eben in meiner sexualpädagogischen Ausbildung ging es ja ganz viel um Haltung. Und zwar habe ich natürlich damals gelernt, wie der weibliche Zyklus funktioniert oder was das Schutzalter in Österreich ist. Oder eben, es waren zu Gast Urologen und Sexualberater und so weiter und so fort. Aber das ist quasi wirklich der Teil gewesen, wo es um Information ging. Ein ganz wesentlicher Kernpunkt des Ganzen war eben der offene, ehrliche und transparente Zugang eben zu diesem Thema. Und dazu gehört es aber eben, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, vielleicht auch darüber nachzudenken, wie wurde man denn eigentlich selber aufgeklärt? Wie war der eigene Zugang zu diesem Thema und was war dabei angenehm und was war dabei unangenehm? Was hätte ich mir gewünscht, hätten meine Eltern vielleicht anders gemacht? Und was hätte ich damals als Kind, als Jugendliche eigentlich gebraucht, damit ich mich da sicher und aufgeklärt fühle? Und da kann man, glaube ich, eigentlich relativ viel dann für die eigenen Kinder ableiten.
Sehr schön gesagt. Meine Quintessenz aus dem Ganzen, aus wirklich dem Ganzen jetzt, dem ganzen Gespräch von Anfang bis Ende, liebe Eltern und werdenden Eltern da draußen, Kernpunkt 1, eignet euch Wissen an. Auch ihr habt noch nicht ausgelernt. Und wenn ihr etwas nicht beantworten könnt, dann werdet ihr es nie beantworten können, wenn ihr euch kein Wissen aneignet. Macht euch schlauer rund um Sex, dann werdet ihr solche Gespräche auch führen können. Und zwar zum richtigen Zeitpunkt. So wie es Gogo gesagt hat, ihr kennt eure Kinder am besten. Wenn es soweit ist, Dinge auch beim Namen zu nennen, werdet ihr es schon spüren. Bis dahin könnt ihr immer noch sagen, okay, ich muss jetzt nicht Masturbation im Detail erklären, aber ich kann dir zumindest sagen, mach das lieber mal in deinem Zimmer. Ich finde, hier war jetzt echt einiges an sehr starkem Input dabei. Auch das Schlussplädoyer jetzt von Gogo fand ich mega schön. Da war vieles dabei, wo ich sage, ja, bin ich definitiv d'accord. Am schönsten fand ich echt dieses, nehmt euch diesen Druck raus. Nehmt euch selbst den Druck raus, das immer quasi sofort und mit Perfektion abliefern zu müssen. Auch Eltern dürfen sich die Zeit nehmen, eine Antwort nochmal zu überdenken. Und ich weiß, wovon ich gerade bei Gogo hier rede. Er hat eines der eloquentesten Kinder zu Hause, die mir je begegnet sind. Dieses junge Fräulein hat mich schon gegen die Wand diskutiert mit ihren 4 Jahren damals. Also da war ich sprachlos. Ich wusste nicht mehr, was ich sagen soll. Und sich da behaupten zu können als Elternteil und Dinge auch erklären zu können, ist sicher keine leichte Aufgabe. Und ich hoffe, bei Armin nur halb so einen guten Job zu machen wie du bei deinen Kindern. Weil dann weiß ich, dass alles fair and square ist bei ihm.
Danke.
Und ich danke dir für deine Zeit heute,
Sehr
für deine
gerne.
Ausführungen und auch deine
Ich danke für die
persönlichen
Einladung.
Perspektiven und Gedanken. Und liebe Leute da draußen, wenn ihr sagt, hey, das, was der Gogo erzählt hat und wie er es erzählt hat, war mega geil. Hier gibt's noch so ein paar Punkte, die habt ihr nicht angeschnitten, schreibt sie mir ruhig per E-Mail, schreibt sie mir per Instagram, WhatsApp oder wo auch immer ihr mich erreichen könnt. Vielleicht lade ich den lieben Gogo zu einer Wiederholungsepisode ein, so Pädagogo Runde 2. Und dann kann ich ihm eure Fragen live präsentieren. Ja, das war heute kindgerecht erklären. Ich nehme allerdings sehr viel von dem, was du heute erzählt hast, mit in die nächste Folge, denn in der nächsten Folge mache ich ein Gedankenexperiment. Das Gedankenexperiment polygame und offene Erziehung. Denn was ich bei dir heute so ein bisschen so frech durchgefragt habe und versucht habe zu provozieren, möchte ich nächstes Mal allein hier so ein Gedankenexperiment machen. Wie würde denn die ganze Welt aussehen, wenn wir alle offen und polygam erzogen worden wären und Monogamie nicht der Standard in der Erziehung wäre? Aber dazu in der nächsten Folge mehr, falls ihr dabei sein wollt. Ihr hört diese Folge am Samstag. Morgen ist Aufzeichnung. Einfach auf www.vikingtantra.com Podcast-Clan-Mitglied werden. Und dann seid ihr hier auch live mit dem Chat dabei. Lieber Gogo, nochmals ein herzliches Danke an 24 Jahre Freundschaft und dass du dich heute hier hingesetzt hast am Sonntagabend, um für die Leute da draußen ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Und an euch alle da draußen wünsche ich wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.